Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Vor über 20 Jahren ist Folgendes passiert. Ein Richter, ein Staatsanwalt, eine Urkundsbeamtin, ein Angeklagter, ein Rechtsanwalt und ein Zeuge laufen durch einen Baumarkt. Was haben die alle in dem Baumarkt gemacht? Der Hintergrund war folgender. Es war nämlich so, dass der Angeklagte im in Anführungszeichen normalen Prozess einen Ladendiebstahl nicht zugeben wollte und erklärte, das wäre alles ganz anders gewesen und das könne er aber nur vor Ort erklären, wie es genau gewesen ist. Also hat der Richter einen sogenannten Augenscheinstermin anberaumt und deswegen waren immer diese ganzen Personen da in diesem Baumarkt. Ich war damals auch mit dabei, ich war diesem Staatsanwalt zugeordnet als sogenannter Rechtsreferendar während der Ausbildung im Jurastudium. Und nachdem sich der Richter das Ganze angesehen hatte und die Ausführungen des Angeklagten angehört hatte, hat der Richter dann zu dem Baumarktleiter gesagt, ob es denn hier irgendwo eine Möglichkeit gäbe, wo er diese Gerichtsverhandlung eben zu Ende bringen kann. Also der Richter wollte dann gleich dort vor Ort eben weitermachen, nicht erst wieder im Gericht. Also hat dieser Baumarktleiter gesagt, gerne können wir in meinem Büro machen. Dann sind wir also in dieses Büro reingegangen. Und wie der Baumarktleiter die Tür zumachen wollte, hat der Richter gesagt, nee, lass uns bitte die Tür offen. Die Verhandlung ist öffentlich. Also es hätten dann auch theoretisch Zuschauer hier zuschauen können. Ja, und nachdem der Richter dem Angeklagten eben vorher schon geglaubt hat und auch nach den Ausführungen im Baumarkt nicht geglaubt hat, wurde dann in diesem Büro des Baumarktleiters dieser Angeklagte eben wegen Ladendiebstahl verurteilt. Das ist natürlich jetzt eine etwas exotische Geschichte, wenn es um das Thema Strafprozess geht. Aber nichtsdestotrotz macht es Sinn, dass man sich mal als Mitarbeiter oder auch Selbstständiger oder sonst Betroffener in der privaten Sicherheitswirtschaft mal darüber Gedanken macht, wie denn so ein Strafprozess abläuft. Und ich habe vor einigen Monaten auf einer Tagung des Bundesverbandes Deutscher Detektive einen Vortrag gehalten von der Straftat bis zur Verurteilung, also diesen Strafprozessablauf oder wie das Strafverfahren komplett so abläuft, mal in diesem Vortrag erläutert. Dazu hören wir uns heute den Teil 1 an und noch ein Hinweis. Der Vorsitzende des Bundes Deutscher Detektive hatte, bevor ich mit dem Vortrag begonnen habe, eine Geschichte erzählt, wo er auf einem Supermarktparkplatz eine Überwachung gemacht hat, eine Observation. Und dann haben Passanten die Polizei gerufen, weil sie vermutet hatten, dass er die Bank ausspioniert, die eben direkt hier neben diesem Supermarktparkplatz lag. Was überhaupt nicht seine Intention war, aber wie gesagt, die haben das eben vermutet, deswegen kam da die Polizei und er wurde dann erstmal festgenommen, eben um rauszukriegen, was er genau da gemacht hat. Also deswegen, da wird zwei, dreimal auf diese Geschichte Bezug genommen während meines Vortrags. Der Vortrag hat relativ lange gedauert, deswegen gibt es heute den Teil 1 bis zum Zwischenverfahren. Dabei viel Spaß. Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Vielen Dank für die Einladung und die Vorschusslorbeeren. Wir wollen uns heute anschauen, wie von der Straftat bis zur Verurteilung so ein Strafprozess abläuft, wie Ihre Stellung da sein könnte. Vor einiger Zeit ist Folgendes passiert. In einem großen deutschen Automobilhersteller wurde festgestellt, dass massiv aus dem Lager Teile verschwinden, insbesondere Navigationssysteme. Dann hat man mehrere Monate den internen Ermittlungsdienst darauf angesetzt, ohne jeglichen Erfolg. Und dann hat man sich einen externen Ermittler geholt, der das Ganze aufklären sollte. Und das ist also der Start, wo wir jetzt hier loslegen. Wir haben zunächst eine Straftat. In dem Fall, besonders schwerer Fall des Diebstahls, gewerbsmäßig, bandenmäßig, gibt es verschiedene Varianten, was da in Frage kommen könnte. Und jetzt könnte eben jemand von Ihnen da ins Spiel kommen, dass Sie jetzt als Ermittler bei so einer Aufgabe tätig werden sollen. Zunächst mal die Frage, ist es überhaupt im grünen Bereich? Muss ich so eine Straftat nicht sofort an die Behörden melden? Oder wie schaut es da aus?
Es ist ein Antragsdelikt, ja. Es ist Ihnen überlassen, ob er es meldet.
Stellen wir mal den Begriff Antragsdelikt mal hier. Was das bedeutet, können wir gleich darauf nochmal zurückkommen. Aber ein Antragsdelikt ist es nicht. Ja. Ist es jetzt meine Bürgerpflicht, sei es als in Anführungszeichen normaler Bürger oder als Ermittler, hier jetzt die Behörden einzuschalten? Nein, ist es nicht. Ja, ich bin als Privatperson nicht verpflichtet, grundsätzlich irgendwelche Straftaten zu melden oder anzuzeigen. Es gibt natürlich Ausnahmen, wenn ich zum Beispiel in einer sogenannten Garantenstellung bin. Der Begriff wird Ihnen auch bekannt sein. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel der Ladendetektiv bin und ich sehe, dass ein Kunde was stiehlt und ich würde jetzt nichts unternehmen, dann würde ich mich dabei selber strafbar machen. Ja, aber grundsätzlich muss ich es erstmal nicht melden. Das heißt, ich kann also das Ganze auch intern verarbeiten. Auch vor einiger Zeit passiert in einem großen Elektrokonzern in München, ich nenne keine Namen, und zwar hat da ein Handwerker eine Rechnung gestellt über mehrere hundert Euro und hat dann rausbekommen, dass diese Rechnung bezahlt wurde, obwohl es ein Fehler von ihm war. Also die Rechnung sollte eigentlich ganz anders sein, aber die Rechnung wurde einfach anstandslos bezahlt. Und dann hat er nochmal eine Rechnung gestellt über 600, 700 Euro, die wurde wieder auch anstandslos bezahlt. Das ging dann mehrere Monate so, weil nämlich in diesem großen Elektrokonzern die Order war, alle Rechnungen unter 1000 Euro waren nicht geprüft, die waren einfach blind bezahlt. Ja, war mir nicht notwendig, solche Rechnungen zu prüfen. Und auch da wurde dann erst durch den Einsatz eines Ermittlers eben, weil dann irgendwann sich die Rechnungen gehäuft haben, indem er gesagt hat, also das stimmt hier nicht, kam es dann raus, dass eben hier dieser Handwerker eben da sich strafbar gemacht hat, weil die Rechnungsgestelle nicht gar nicht angefallen sind. Und oft ist es ja so, dass so große Firmen das dann eben unter der Decke halten, weil es ist ja peinlich, wenn es nach außen kommt, dass man hier mit solchen Praktiken arbeitet. Deswegen ist es also kein Muss, das Ganze jetzt hier an die Strafverfolgungsbehörden weiterzugeben. Jetzt kam gerade schon der Begriff Antragsdelikt. Da müssen wir noch einen zweiten Begriff dazu schreiben. Und zwar ist es ein Offizialdelikt. Das ist jetzt hier wieder der Unterschied. Solange die Strafverfolgungsbehörden nicht Bescheid wissen, ist das hier alles völlig egal. Die Frage ist erst dann im Spiel, wenn das Ganze eben an die Strafverfolgungsbehörden kommt, also Polizei, Staatsanwaltschaft. Dann haben wir einen sogenannten, in Anführungszeichen, Anfangsverdacht. Sie kennen vielleicht diese Begriffe, da gibt es den Anfangsverdacht und den dringenden Tatverdacht und den hinreichenden Tatverdacht. Da werden wir noch aufklären, was das alles so zu bedeuten hat. Aber jetzt haben wir erstmal den Anfangsverdacht. Und in dem Moment, wo es sich um ein sogenanntes Offizialdelikt handelt, wird es automatisch verfolgt von den Strafverfolgungsbehörden. Das heißt, sie müssen ermitteln. Das ist deren Aufgabe. Würde jetzt die Polizei oder Staatsanwaltschaft sagen, nee, wir haben keine Lust, oder der Staatsanwalt würde sagen, das ist mein Nachbar, gegen den mache ich nichts, dann würde sich der Staatsanwalt oder die Polizei selbst strafbar machen. Also sie sind verpflichtet, etwas zu unternehmen. Anders würde es ausschauen bei diesen sogenannten Antragsdelikten. Was ist denn das für eine Geschichte? Wann habe ich denn ein Antragsdelikt?
Jeder Kaufhausdiebstahl ist ein Antragsdelikt.
Zum Beispiel. Jeder nicht.
Jeder einfache 242.
Einfache 242 ist auch kein Antragsdelikt.
Einfache Körperverletzung ist ein Antragsdelikt.
Zum Beispiel.
Beleidigung, Hausfriedensbruch.
Beleidigung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung, Diebstahl geringwertiger Sachen. Das sind so die klassischen Antragsdelikte.
Familiendiebstahl.
Sowas. Das heißt, diese Antragsdelikte werden nicht automatisch verfolgt, sondern hier müsste jetzt das Opfer, also der Betroffene, innerhalb von 3 Monaten diesen Strafantrag stellen. Wenn der Betroffene das nicht tut, da gibt es noch so ein Hintertürchen, das sogenannte besondere öffentliche Interesse. Da könnte der Staatsanwalt dann doch wieder, wenn er möchte. Ja, wenn aber der Staatsanwalt sagt, nee, kein besonderes öffentliches Interesse und wir haben auch keinen Antrag des Opfers, will diese Straftat in Anführungszeichen unter den Tisch fallen. Also, entscheidend, nur das Opfer kann den Antrag machen. Während bei den Offizialdelikten kann die Strafanzeige jeder machen, auch der mit der Sache gar nichts zu tun hat. Ja? Also Sie würden jetzt zum Beispiel sehen, dann gerade das Beispiel mit dem Banküberfall, dass ein Banküberfall stattfindet, dann könnten Sie als völlig Unbeteiligter das melden, können diese Anzeige machen, das wäre okay. Anlagsdelikt kann hier nur das Opfer machen. So, jetzt ist das Ganze bei den Strafverfolgungsbehörden, Polizei, Staatsanwaltschaft. Und da gibt es jetzt eine Neuerung 2017. Jetzt können ja Sie wieder ins Spiel kommen, sei es theoretisch als Beschuldigter, war der Fall, den wir hier gerade gehört haben, weil da war erstmal der Verdacht, dass er an diesem Banküberfall beteiligt sein könnte oder dass Sie gegebenenfalls als Zeuge gehört werden sollten. Und bisher war es so, wenn ich als Zeuge von der Polizei eine Aufforderung bekommen habe, dorthin zu gehen, dann konnte ich was tun?
Das machen oder nicht?
Ja oder nein, hingehen oder nicht, gab keine rechtlichen Folgen. Das hat sich jetzt 2017 geändert. Seit 2017 muss ich einer Ladung der Polizei zu einer Vernehmung Folge leisten, wenn diese Vernehmung von der Staatsanwaltschaft angeordnet worden ist. Also sehr vage. Ja, weil die Polizei wird jetzt kaum sagen, nee, wir machen das aus Lust und Laune, sondern die wird natürlich dann, natürlich ist das Ganze angeordnet. Das heißt, Sie müssten dann dort nicht nur hingehen, sondern Sie müssten gegebenenfalls auch aussagen. Ja, wenn ich als Beschuldigter vernommen werde von der Polizei, sei es jetzt vor Ort direkt oder die mich zur Polizei rufen, dann muss ich ja nur meine Personalien angeben, dann ist gut. Ich muss ja gegen nichts zur Sache aussagen als Beschuldigter. Als Zeuge müsste ich jetzt schon dort Aussagen machen.
Und wenn ich es nicht tue?
So, was ist jetzt, wenn ich es nicht tue? Dann gibt das Gesetz vor, gegebenenfalls Beugehaft oder eben hier ein Ordnungsgeld aufgebrummt bekommen, indem ich dann eben hier in Anführungszeichen gezwungen werde, eine Aussage zu treffen. Bitteschön.
Vielleicht dann von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft
hochgeladen. Kann sowohl als auch.
Aber wenn die Polizei überlegt, dann sehe ich ja nicht, ob die Staatsanwaltschaft das angeordnet hat. Weil die Polizei kann ja das
theoretisch auch aus eigenen Stücken machen, wird sie aber nach dieser Gesetzesänderung nicht mehr tun oder sagen, weil es macht ja dann keinen Sinn mehr. Ja? Habe ich natürlich gerade vergessen zu sagen, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne jederzeit zwischenrein. Das ist ja der Sinn, dass wir jetzt eben alle diese Stufen bis zur Vortragung aufarbeiten, wo Sie eben im Spiel sein könnten.
Darf ich noch eine Frage?
Bitte.
Und zwar früher, bevor dieses Gesetz neu konstruiert wurde, gab es ja den Unterschied zwischen der polizeilichen und der staatsanwaltschaftlichen Vorlage.
Ja.
Der staatsanwaltschaftlichen Vorlage muss man ja auch damals schon
tun. Ja, ganz genau.
Wäre das jetzt, sagen wir mal, die Möglichkeit, dass zunächst die Polizei die Vorlage schreibt, vom Staatsanwalt angeordnet, wie auch immer, ich gehe da nicht hin, dass man dann den Staatsanwalt nochmal direkt mit dem Zeugen, wie auch immer, Kontakt aufnehmen lässt, sagt jetzt, aber bin ich der Herr Staatsanwalt und lade nochmal.
Da wird die Polizei sich auf so ein Spiel jetzt gar nicht einlassen. Da wird sie dann eben mit diesem Ordnungsgeld oder der Erzwingungshaft hier gelegen. Ja.
Bitte schön. Was war denn der tiefere Hintergrund für diese Gesetzesänderung? Bisher ist das ja relativ gut gelaufen, dass man nicht aussagen musste.
Ja.
Und jetzt wird man gezwungen, das zu tun. Was
der steckt dahinter? Der tiefere Hintergrund ist der, dass man für das Ermittlungsverfahren mehr Informationen haben möchte. Ja, oft war es bisher so, dass der Zeuge eben nicht kam und dann das erste Mal vom Richter geladen wurde und dann kam er in die Gerichtsverhandlung und hat dann irgendwas erzählt, was mit der Sache gar nichts zu tun hatte, was eine völlig andere Wendung gebracht hat. Und so möchte man eben im Vorverfahren, wir sind jetzt ja so ein Ermittlungs- oder Vorverfahren, eben schon hier möglichst viele Informationen haben. Möglichst viele Informationen haben, um dann eben die Anklage entsprechend vorbereiten zu können. Das ist der Hintergrund hier. Ja. Bitte schön.
Man muss aber sehr wohl erfahren, ob man als Zeugen oder als
Schuldigen. Absolut. Und das soll ja auch das allererste sein, was Sie fragen, wenn Sie dorthin kommen. Als was vernehmen Sie, wollen Sie mich jetzt hier vernehmen? Weil das soll die Polizei gerne erstmal unter der Decke halten, ja, dass sie dann eine informelle Befragung durchführt und Sie jetzt vielleicht schon Sachen verraten würden, die Sie als Beschuldigter gar nicht verraten müssen. Ja, also erste Frage von Ihnen, was ist der Grund dieser Vernehmung?
Kann ich da mit Anwalt erscheinen oder reicht es auch, wenn ein Anwalt erscheint?
Nein, Sie müssen schon selbst erscheinen, weil der andere wird das nachher ja nichts sagen können. Aber Sie können darauf bestehen, dass Sie nur mit Anwalt vernommen werden. Das ist klar. Sowohl also als Geschuldeter als auch als Zeuge.
Also ich könnte auch bei diesem Termin,
ja,
falls ich merke, dass da irgendwas läuft,
ja,
sagen, Feierabend, bis mein Anwalt da ist oder mit Anwalt.
Ganz genau. Oder bei der Polizei muss ich sagen, kein Thema, ich komme gerne, aber ich möchte das gerne mit meinem Anwalt besprechen, bitte neuer Termin. Das ist völlig okay.
Gibt es denn da schon erste Erfahrungen, ich sag mal, wenn jemand vor der Gesetzesbestimmung nicht zur Zeugen- oder Beschuldigtenvernehmung erschienen ist?
Also
der wird zwar heute kommen, wird sagen, ich kann mich ja nichts erinnern, ist aber auch durch. Ich meine, es hilft doch nicht wirklich weiter, wenn derjenige, der als Zeuge geladen wird, nichts sagen will, dann sagt er heute immer noch nichts, er muss nur dahin fahren.
Das Problem ist, wenn er sagt, ich kann mich nicht genau erinnern.
Ich weiß doch nicht mehr. Sie sagen, wo waren Sie vor 14 Tagen? Ja. Da weiß ich doch heute nicht mehr. So, Thema durch.
Ja, so ganz so einfach wird sie die Polizei nicht durchkommen lassen. Wenn die Polizei fragt, wo waren Sie vor 14 Monaten?
Ja.
Und Sie sagen, ich weiß nicht mehr. Alles gut, aber vor 14 Tagen, dann würde man sagen, dann überlegen Sie es mal. Da haben wir so eine kleine schöne Zelle für Sie, haben Sie jetzt viel Zeit, überlegen Sie mal, wo Sie da waren.
Ja, ich weiß manchmal nicht, was ich vorgestern gemacht habe, weil ich so viel mache.
Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit.
Ja, gibt es vielleicht einen Kalender, also schwierig.
Durch die Nummer kommst du nicht raus.
Ja. Nein, der Rechtsstaat ist halt nur mehr darauf angewiesen, auf Zeugenaussagen, der Richter war nicht dabei.
Ja.
Und deswegen macht er seinem Zeugen auch nicht Sorgen und sagt, weiß nichts, okay, schönen Tag noch. Ja. Also so wird es nicht funktionieren.
Ja, weil wenn ich es doch wirklich nicht mehr weiß, nützt es doch nichts.
Wenn Sie es nicht mehr wissen und der Richter Ihnen das glaubt oder der Staatsanwalt oder der Polizist, alles gut. Wenn die Ihnen das nicht glauben, dann
ändert es
dann wieder die entsprechenden Konsequenzen.
Ja, ändert doch nichts.
Ja, manchmal ändert es sich dann plötzlich schon. Ja. So, nach dem U-Haft hat schon ganz viel geändert. Ja. Bitteschön.
Also es ist ja für uns normalerweise gerade unsere Aufgabe, Zeuge zu sein, weil das ist ja unser Job. Wir gehen also zu solchen Vernehmungen ja gerne, würde ich mal einfach sagen. Aber was mich da auch beschäftigt in dem Zusammenhang ist, es gibt ja bei uns immer wieder mal Verkehrsdelikte oder sowas, die gegen uns oder gegen den Halter des Autos, in dem wir unterwegs sind.
Ja.
Und da kommt es ja auch oft zu entweder Besuchen der Polizisten im Büro oder zu Hause oder wo auch immer. Oder man wird auch vorgeladen, ist mir auch schon passiert. Und da war es bis jetzt ja immer so, dass ich dem Anwalt gesagt habe, hol dir die Akte, sieh zum Beispiel ein Foto. Es gibt Bundesländer, wo bei den nicht unbedingt immer Fotos mitgeschickt werden.
Ja.
Was haben wir für Möglichkeiten der Verteidigung? Das würde doch jetzt dann an sich nicht mehr gehen, dass der Anwalt erstmal Informationen
bekommt. Stopp, Sie sind im Bereich Ordnungswidrigkeit. Ja. Wir reden über Straftat.
Okay.
An der Baustelle.
Also
da habe ich zu schnell fahr, falsch park, ist eine andere Baustelle. Ja, ja, aber da geht es um Halterfeststellung, diese Geschichten,
genau.
Andere Geschichten.
Aber sagen wir mal, auch im Verkehr gibt es ja Straftaten, ne?
Klar, wenn Sie jetzt da wegen gefährlicher eigentlich den Straßenverkehr, oder was auch immer, oder Trunkenheit oder irgendwas, dann sind wir natürlich eine andere Baustelle.
Das ist ganz klar. Ist ja was anderes, als mit 40 zu schnell geblitzt zu werden.
Ganz klar. Ja.
Es besteht aber keine Aussagepflicht für ein Zeuge.
Die besteht. Das ist ja genau der entscheidende Knackpunkt.
Bloß was ich sage, das ist das andere. Ich kann ja sagen, ich werde zu der Sache nicht äußern.
Das kann ich als Beschuldigter. Ich kann es nicht als Zeuge. Dann bin ich ja. Soweit ich hätte diese Geschichte mit Zeugnisverweigerungsrecht dann in den Prozess reingepackt. Wir können es auch gerne jetzt hier schon besprechen, wenn Sie möchten. Ja, mein, im Endeffekt ändert sich ja am Problem nichts, aber ich hätte es halt dann beim Prozess besprochen. Ja, wenn Sie sich selber belasten müssten, wenn Sie ein Geheimnisträger sind, wenn Sie eine nahestehende Person belasten müssten, alles gut.
Dann kommt aber eine extra Belehrung nach.
Alles klar, ja, aber ansonsten muss ich als Zeuge aussagen. Ja, es gibt nur einen einzigen Zeugen der deutschen Rechtsgeschichte, den man hat laufen lassen, und es war der Herr
Kohl.
Ja, der hat gesagt, ich sage nicht aus. Und dann hätte man ihn in Erzwingungshaft nehmen müssen, weil er gesagt, keine gute Idee, Ex-Bundeskanzler, Renommee des Deutschland, also wenn einfach laufen lassen. Ja, aber wenn Sie nicht so prominent sind, wird man bei Ihnen da keine Ausnahme machen. Ja. Gut, jetzt haben wir das Ermittlungsverfahren. Und in dem Moment heißt jetzt, der Betroffene ist der Beschuldigte. Der Beschuldigte. Also, ich kann jetzt entweder als Beschuldigter oder eben als Zeuge hier vernommen werden. Und wie gesagt, haben wir es gerade geklärt, Sie sollten auf alle Fälle, Wenn die Polizei kommt, als allererstes fragen, als was sie vernommen werden. Damit sie gleich wissen, okay, worauf muss ich mich jetzt einlassen, weil hier muss ich nichts sagen, hier muss ich aussagen, wenn ich eben kein Zeugnisverweigerungsrecht habe. Im Ermittlungsverfahren wird jetzt die Polizei, die Staatsanwaltschaft versuchen, möglichst viele Informationen zu bekommen. Es könnte zu Durchsuchungen bekommen, es könnte zu Beschlagnahme kommen. Ja, würde ich jetzt hier nicht weiter vertiefen wollen, außer Sie wollen dazu irgendwas Bestimmtes hören. Ja, wenn jetzt eben der Verdacht besteht, dass beim X in der Wohnung Drogen sind, aber die Polizei den Durchsuchungsbeschluss sich beim Richter holen und dann in die Wohnung vom X reingehen und eben schauen, ob dort entsprechende Drogen sind oder, ich komme immer auf Sie zurück, dringender Tatverdacht, Beteiligung an einem Raubüberfall, also habe ich hier einen dringenden Tatverdacht und könnte dann eben auf dieser Schiene dann diese Hausdurchsuchung eben machen, ob ich dort eben Beweismittel finde, die verwertbar wären eben für diesen Fall. Gut, jetzt haben wir, wie gesagt, diesen Anfangsverdacht. Wenn sich jetzt dieser Anfangsverdacht erhärtet, also es heißt, der Staatsanwalt geht davon aus, das Ganze macht wirklich Sinn, hier gegen den Täter zu ermitteln. Es könnte ja auch sein, dass wir zuerst eine Straftat haben gegen Unbekannt. Es ist gar kein Täter da, den ich jetzt hier in Anführungszeichen konkret verfolgen könnte. Dann kommen wir ins sogenannte Zwischenverfahren. Und im Zwischenverfahren heißt jetzt unser Beschuldigter plötzlich Angeschuldigter. Und in diesem Zwischenverfahren prüft jetzt der Staatsanwalt, ob ein sogenannter hinreichender Tatverdacht da vorliegt. Was bedeutet das jetzt? Der Staatsanwalt muss sich in diesem Rahmen überlegen, habe ich genug Beweise gegen den Täter, dass es für nicht nur eine Anklage reicht, sondern dass es dann hinterher auch für eine Verurteilung reicht. Ja, weil zum einen möchte sich natürlich der Staatsanwalt nicht beim Gericht blamieren. Ja, wenn der Richter dann sagt, was willst du überhaupt, ist ja völliger Blödsinn. Und zum anderen ist eben die Überlegung, langen diese Beweise, die ich habe. Man geht aber davon aus, dass der Staatsanwalt nur gegen den Täter ermittelt. Das ist ja auch der klassische Auftrag des Staatsanwaltes. Aufgabe des Staatsanwaltes ist es aber auch, für den Täter zu ermitteln. Das heißt, wenn er jetzt irgendwelche entlastenden Sachen finden würde, die für den Täter positiv sind, dann müsste er auch diese hier für ihn bringen. Ein Fall, der so ähnlich ist wie der, den wir am Anfang gehört haben. In diesem Bereich, wenn das Ermittlungsverfahren in das Zwischenverfahren reingeht, könnte auch zum Beispiel so Geschichten wie Untersuchungshaft im Raum stehen. Einem guten Bekannten von mir ist vor einiger Zeit Folgendes passiert. Der arbeitet in einer großen Sicherheitsfirma als Bereichsleiter und er war privat in einem Supermarkt zum Einkaufen abends. Und plötzlich hört er laute Schreien und Randale aus einem hinteren Teil des Supermarkts, geht dorthin und sieht, dass der Ladendetektiv am Boden mit einem Ladendieb ringt. Er fragt den Ladendetektiv, kann ich Ihnen helfen? Dann sagt der Ladendetektiv, ja bitte, gerne. Also niedert sich auf den Boden und hält diesen Täter mit fest. Der Täter zuckt noch zweimal und dann war der Täter tot, weil der einen Herzinfarkt bekommen hat. Dann kam die Polizei und dann hat einer der Zuschauer, so ein Rentner, hat gesagt, ja, der hat sich bei dem auf die Brust gekniet. So, und daraufhin ist dieser Bekannte von mir wegen vorsätzlichen Totschlags, dringender Tatverdacht, in U-Haft gegangen. Und dann hat er ein riesen Glück gehabt, dass nämlich einer der Zuschauer nicht nur zugeschaut hat, sondern das Ganze noch mit dem Handy gefilmt hat. Und daran konnte man dann erkennen, dass er sich nicht auf den Typ gekniet hat, sondern neben den Typ gekniet hat. Ja, wenn es nicht gewesen wäre, dieses Handy, wäre mir eine Zeugenaussage ab von diesem Rentner, der hat sich auf die Brust gekniet, hätte es sein können, dass der wegen vorsätzlicher Tötung, also nicht fahrlässig, sondern vorsätzlich, da verurteilt worden wäre.
Ja? Das waren doch zwei Entlastungszeugen da, der Detektiv und der Sicherheitsmensch.
Der Detektiv, die Aussage vom Detektiv weiß ich jetzt nicht. Ja, vielleicht, der war ja auch beschäftigt in die Festland, vielleicht hätte der gesagt, ich habe es nicht so genau gesehen. Aber erstmal war ja der Rentner in Anführungszeichen unbeteiligt. Und ein unbeteiligter Zeuge ist natürlich immer mehr wert als ein beteiligter Zeuge. Ja, und selbst wenn jetzt der Ladendetektiv gesagt hätte, nee, der hat sich daneben gekniet und der Rentner gesagt, ich bin mir ganz sicher, der hat sich drauf gekniet, hätte es sein können, alles im Konjunktiv, dass er wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt worden wäre. 5 Jahre Gefängnis aufwärts. So, und dass der Bekannte gesagt hat, der hilft nie wieder irgendjemandem, ich denke, kann man ihm nachvollziehen. Ja, erzählt, diese Nacht im Gefängnis war nicht lustig, da war das, glaube ich, noch hier ziemlich harmlos. Ja, wenn ich im Gefängnis sitze mit dem Verdacht einer vorsätzlichen Tötung, ist, glaube ich, nicht wirklich ganz lustig. Also, ja, bitte.
Wieso vorsätzlich und nicht fahrlässig?
Weil sich drauf gekniet hat.
Ja, weil der hier vor, das gar nicht zu töten.
Es war erstmal der Verdacht.
Das, was passiert hat.
Ja, wenn ich bei ihm auf die Brust drauf knie, am besten noch so drauf fallen lasse, ja, dann muss ich schon sehr gut argumentieren, dass ich nicht damit rechnen muss, dass ihm was passieren könnte. Ich sage alles konjunktiv. Ob das dann wirklich so weit gekommen wäre, ist eine ganz andere Frage, weil es war erstmal der Verdacht im Raum. Darum geht's.
Wie lange war der U-Haft?
Nur die Nacht. Nur die Nacht. Ja. Das hat, glaube ich, auch schon gereicht.
Das war's für heute im Podcast für Schutz und Sicherheit. Und was lernen wir daraus? Wenn wir jemandem helfen, gut aufpassen, sonst könnte man auch ganz schnell selbst der Dumme sein. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Nächste Woche gibt's dann Teil 2. Bis dann. Tschüss. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.